Die folgende Sendung wird gefördert durch das Referat für Klimaschutz und Umwelt der Stadt München.
Hallo und herzlich willkommen bei LoRa München auf der 92.4. Heute mit unserer dritten Sendung aus der Reihe Wo München fair ist. AkteurInnen, Wege und Stationen des fairen Handels. Mit dieser Sendereihe wollen wir den fairen Handel ins Bewusstsein der VerbraucherInnen rücken. Dabei schauen wir aber nicht nur auf München, sondern auch über den Münchner Tellerrand hinaus, in das Umland, weiter auf die Metropolregion München und noch ein bisschen darüber hinaus, nämlich in den globalen Süden, von wo die meisten fair gehandelten Produkte kommen. Heute geht es um das Thema Fair Fashion, also um fair produzierte und gehandelte Kleidung. Was man darunter versteht, das erklärt Ursula Artmann von der Weltladenbetreibergenossenschaft. Arti Lüttke vom Weltladen München stellt uns die Unternehmen Melaware, Greenbomb, Nepalaya, Global Mamas und Amauta vor, die alle Fair Fashion anbieten. Außerdem schildert uns der Buchautor Frank Herrmann, was wir, die VerbraucherInnen, was Politik und Unternehmen gegen die sogenannte Fast Fashion oder Wegwerfmode, die unter enormen Ressourcenverbrauch und Ausbeutung der ArbeiterInnen produziert wird, tun können. Auch wenn es bisher nur oder immer noch eine Nische ist. Fair Fashion ist im Kommen. Denn wir alle wissen inzwischen, dass unser T-Shirt oder unsere Turnschuhe der großen Mode- oder Sportartikelunternehmen mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit unter ausbeuterischen Arbeitsbedingungen entstanden sind. Irgendwann kann man diesen Fakt nicht mehr verdrängen. Gerade weil es eben immer mehr Fair Fashion gibt, was ja im Umkehrschluss heißt, dass es eine ganze Menge Kleidung geben muss, die unter schlechten Arbeitsbedingungen gefertigt wird. Und dass sich im Bewusstsein und auch im Kaufverhalten der Menschen was tut, lässt sich jetzt auch ganz konkret anhand einer repräsentativen Greenpeace-Umfrage vom 28. Juli dieses Jahres belegen. Dort heißt es:
Im Schnitt besitzen Konsumentinnen in Deutschland derzeit 6,5% weniger Kleidungsstücke als im Jahr 2015. Das entspricht einem Rückgang von 340 Millionen Teilen, so das Ergebnis der Umfrage. Im Durchschnitt hat laut Greenpeace derzeit jede erwachsene Person zwischen 18 und 69 Jahren in Deutschland 87 Kleidungsstücke. 2015 seien es noch 95 gewesen. Die 1000 Befragten zwischen 18 und 69 Jahren würden zudem häufiger nachhaltige Alternativen zum Neukauf nutzen, gäbe es entsprechende Angebote. Das hat die repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Nudgets für Greenpeace Deutschland ergeben. Die stärksten Veränderungen im Konsumverhalten zeigten Frauen zwischen 18 und 29 Jahren, ihr Kleidungsbestand habe sich sogar um fast ein Fünftel reduziert. Mit dem Leihen aus dem privaten Umfeld ergänzten sogar schon über ein Drittel der Jüngeren, 38%, auf nachhaltige Art ihre Garderobe. 35% der Befragten stimmten der Aussage zu, dass sie gezielt nachhaltig und fair produzierte Kleidung kaufen. Damit sei dieses Kriterium, also der nachhaltige Einkauf, erstmals wichtiger als der Preis, mit 29%. Das zeige auch die weiterhin wachsende Nachfrage nach Secondhand-Mode. Die schlechte Nachricht, die Greenpeace auch erwähnt: Das Produktionsvolumen von kaum reparierbarer Billigkleidung der Fast-Fashion-Industrie von Unternehmen wie Zara oder H&M sei im untersuchten Zeitraum jährlich um fast 3% gestiegen.
Soweit die Ergebnisse einer Greenpeace-Umfrage. Dass sich beim Thema Fair Fashion was tut, ist eine erfreuliche Entwicklung. Dass das aber nichts am Aufwärtstrend von Fast Fashion ändert, stimmt bedenklich. Schauen wir also in der heutigen Sendung genauer darauf, was hinter Fair Fashion und Fast Fashion steckt. Auf der Einweihungsfeier des neuen Weltladen München am 25. Juni haben wir mit Ursula Artmann, Vorständin der Weltladenbetreibergenossenschaft, über Fair Fashion gesprochen. Der Weltladen in der Weißenburger Straße im Stadtviertel Haidhausen ist in größere Räume umgezogen und hat sein Angebot vergrößert. Unter anderem gibt es dort jetzt einen eigenen Verkaufsraum für faire Mode. Zunächst haben wir von Ursula Artmann wissen wollen, wie sich Fair Fashion überhaupt definiert.
Fair Fashion ist an sich nicht genau definiert. Der Begriff Fair ist nicht geschützt. Den darf im Prinzip jede und jeder so verwenden, wie sie oder er es gerne möchte. Das heißt, ich kann über irgendeinen Laden ein Schild machen und draufschreiben, ich verkaufe hier Fair Fashion oder faire Mode. Und da gibt es sozusagen keine Regeln und keine Definitionen dafür. Und der Unterschied eben zu den Textilien, die wir hier im Weltladen verkaufen, ist, dass wir eben sehr genau nachvollziehen können, wo tatsächlich die Produktion stattfindet, wer im Einzelnen geschneidert hat. Namentlich können wir das in den meisten Fällen tatsächlich nachvollziehen. Ja, das ist ein Aspekt, der unter diesem großen Begriff Nachhaltigkeit meistens dann untergeht, ja, dass diese Definition von fair im Sinne von fairer Handel, wie wir ihn betreiben, nochmal spezifischer ist, nochmal transparenter ist und ganz eigene Kriterien nochmal hat.
Jetzt gibt es natürlich fair gehandelte Textilien im Weltladen hier, im Weltladen München, in der Weißenburger Straße, aber es gibt ja auch ganz viele nachhaltige Mode, davon liest man ja ganz viel. Neulich war im Perlacher Einkaufszentrum eine nachhaltige Modemesse. Dann habe ich dann da drauf geschaut, weil ich dachte, ach, das könnte ja fast ein Thema sein. Da waren dann die großen Textilherstellerinnen mit dabei. Ich nenne die jetzt alle nicht, aber es sind wirklich die ganz Bekannten gewesen. Dann dachte ich, na ja, jetzt in deinen Augen, wie nachhaltig ist das, wenn du sowas hörst?
Ja, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig aus unserer Sicht, aus unserer Perspektive. Das ist so ähnlich, wie wenn große Kaffeekonzerne, da sage ich jetzt auch keinen Namen, also wenn diese großen Röstereien sich sozusagen eine Fairtrade-Sparte gönnen sozusagen oder leisten. Ja. Das mag dann im Einzelfalle schon ganz okay sein, aber es ist halt einfach nicht das grundlegende Geschäftsmodell und das macht den Unterschied. Also was will ich eigentlich wirklich bewirken? Ist es für mich eine Sparte, die ich vielleicht nicht nur ausschließlich, aber auch aus Marketinggründen mir eben leiste, um zu sagen, hier, wir nehmen diesen Trend Nachhaltigkeit mit. Oder sage ich wirklich, ich will an diesem Welthandel, an den Strukturen im Welthandel wirklich was ändern und dazu setze ich auf den fairen Handel.
Faire Textilien bekommt man in den Weltläden, ganz klar. Wo findet man sie denn noch und gibt es da auch Labels, Siegel, Zertifizierungen, denen die Verbraucherinnen vertrauen können?
Ja, also ich sage natürlich immer, der Weltladen ist die erste Wahl, denn da gibt es einen ganz definierten Lieferantenkatalog. Diese Lieferanten werden alle überprüft auf ihre Lieferketten hin. Also wenn man im Weltladen einkauft, kann man sicher sein, dass das, was man dort kauft, wirklich fair gehandelt ist, dass es ohne ausbeuterische Kinderarbeit hergestellt ist, dass faire Löhne bezahlt werden, aber auch, dass soziale Rechte gewahrt werden. Stichwort Gewerkschaftszugehörigkeit oder Betriebsratsbildung oder solche Dinge. Ja, man kann auch sonst natürlich bei einzelnen Ketten findet man auch faire Labels. Das ist tatsächlich so, wenn sie denn groß genug sind, dass sie die Ketten auch bedienen können, die großen Modekaufhäuser. Das ist eben häufig nicht so. Stichwort Internet gibt es auch immer noch. Da bin ich jetzt ein bisschen zurückhaltend. Nicht deswegen, weil ich das grundsätzlich völlig verurteile, aber für mich ist dann auch immer noch mal ein Stichwort, ja, wie ist das mit den Arbeitsbedingungen hierzulande, Auslieferer und Zulieferdienste. Da würde ich auch noch mal ein Fragezeichen hinmachen, ob es das dann so die erste Wahl ist.
Frage ich noch mal konkreter nach. Es gibt jetzt natürlich bei Lebensmitteln das Fairtrade-Siegel oder das GEPA-Plus-Siegel und ganz viele andere Sachen mehr. Gibt es das im Textilbereich auch?
Ja, es gibt einiges, aber es gibt jetzt nicht so eines, was so bekannt ist wie das Fairtrade-Siegel. Also das Fairtrade-Siegel selber gibt es natürlich für Baumwolle und so, das kennt man auch. Das besagt dann aber in den meisten Fällen eben tatsächlich, dass die Baumwolle fair gehandelt ist, nicht unbedingt sozusagen das Produkt selber in dem Sinne, wo es dann tatsächlich produziert wurde. Muss man also auch sehr genau hinschauen. Und dann gibt es das GOTS, nennt sich das, Global Organic Textile Standards. Das ist sozusagen wie so ein Bio-Siegel für Textilien. Da kann man schon mal auch drauf schauen. Dann gibt es natürlich den grünen Knopf der Bundesregierung, aber das ist so ein bisschen harmlos, möchte ich es jetzt mal nennen.
Die Kritik sparen wir auf.
Genau. Also da ist auch noch ein bisschen Handlungsbedarf, ja, dass man wirklich so ein Siegel hat, wo man ganz klar dran erkennen kann, das ist jetzt fair gehandelt. Ja.
Jetzt bist du von der Betreibergenossenschaft, die 5 Weltläden betreibt. Was habt ihr denn an faire Textilien in euren Läden? Und vielleicht noch ganz kurz zum Schluss, was ist hier im Weltladen München zu finden?
Ja, wir haben unterschiedliche Sachen, viel Alltagsmode, also wir haben jetzt keine Abendkleider oder sowas, aber eben Basics, also die von vielen Leuten getragen werden können, sehr viel T-Shirts, Sweatshirts, Jacken, Kleider, Röcke, ja alles was so, Jacken auch sehr viel, natürlich Schals ohne Ende, also alles was sag ich mal, ein bisschen unkomplizierter ist, ja, wo man jetzt nicht nur eine ganz bestimmte Figur haben muss, um da reinzupassen, sage ich mal. Und hier in München, ganz konkret im Weltladen, haben wir unterschiedliche Marken. Wir haben Mellaware, das schon ziemlich bekannt ist. Die machen sehr schöne Baumwollsachen, kommen aus Indien, auch sehr gut tragbar, sehr bequem. Bio-Baumwolle natürlich trägt sich sehr viel angenehmer als konventionelle Baumwolle. Dann haben wir zum Beispiel den Lieferanten Nepalaya. Wie der Name schon sagt, wird in Nepal produziert. Da haben wir auch einiges an Kleidern und Röcken und Winterjacken zum Beispiel. Dann haben wir das Label Green Bomb. Die machen sehr schöne T-Shirts mit Fahrradmotiven drauf, die sehr beliebt sind hier in München. Ja, so, das war's, glaube ich, ungefähr. Ah nein, halt, ich habe noch etwas ganz Wichtiges vergessen. Ich habe vergessen das Label Handtrade. Das ist auch sehr interessant. Es liefert Textilien von zwei Produzentengruppen, und zwar einmal in Bolivien. Wunderschöne Alpaka-Sachen, traumhaft zu tragen. Im Winter wärmend, im Sommer kühlend, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Und Baumwollbatik-Kleider von dem Produzenten Global Mamas in Accra in Ghana. Und das ist deswegen spannend, weil das vermutet man hier nicht. Es gibt in Ghana eine ganz kreative und lebendige Modeszene, ja, die sehr, sehr schöne Sachen machen. Ist bei uns hier überhaupt nicht bekannt, aber machen tolle Sachen.
Das heißt, wenn sich Leute früher immer rausgeredet haben, ich würde ja gerne faire Textilien einkaufen, es gibt nur kein Angebot, können die sich jetzt nicht mehr rausreden?
Nee, ich sage immer, das ist auch so ähnlich wie früher bei der sogenannten Nika-Dröhnung. Ja, also früher war das so, ich trinke keinen fair gehandelten Kaffee, weil der ist mir zu stark. Die Zeiten sind sehr lange vorbei und genauso ist es bei den Textilien. Also man muss sich jetzt nicht mehr den Kaffeesack aus Jute überwerfen, um fair gehandelte Textilien zu tragen, sondern es gibt sehr, sehr schöne und sehr tragbare Modelle.
Soweit Ursula Artmann, Vorständin der Weltladenbetreibergenossenschaft, zu der auch der Weltladen München gehört. Ursula Artmann hat zum Schluss Mellaware, Green Bomb, Nepalaya, Global Mamas und Amauta angesprochen. In der zweiten Hälfte der Sendung werden wir mit Adi Lüttke vom Weltladen München, dort zuständig für Fair Fashion, über genau diese Marken sprechen. Sie erläutert uns dann, wie die Unternehmen hinter den Marken produzieren, welche Arbeitsbedingungen es gibt, welche Siegel und Labels verwendet werden und vieles mehr.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Das Gegenstück von Fair Fashion ist grob gesagt Fast Fashion. Für Wikipedia ist, Zitat, Fast Fashion ein Geschäftsmodell in der Bekleidungsindustrie, bei dem die Kollektionen schnell und trendbezogen designt und zu niedrigen Preisen produziert und verkauft werden. Die Fast Fashion steht unter ökologischen, sozialen und ökonomischen Gesichtspunkten in der Kritik. Zitat Ende. Billig ist die Mode in der Tat für die Konsumentinnen, aber die ArbeiterInnen, die Fast Fashion produzieren, zahlen dafür einen hohen Preis. Miserable Arbeitsbedingungen, keine ArbeitnehmerInnenrechte und einen Lohn, von dem man nicht leben kann. Das alles geht mit Fast Fashion einher. Dazu kommt die Verwendung von giftigen Chemikalien und Pestiziden beim Anbau von Baumwolle und der Verarbeitung anderer Rohstoffe. Der zunehmende Gebrauch von Polyester, dadurch gelangt immer mehr Mikroplastik in die Umwelt und nicht zu vergessen der enorme Wasserverbrauch beim Anbau von Baumwolle. Die Zeitschrift Focus wies in einem Artikel auf eine Studie der Ellen MacArthur Stiftung hin, dass, wenn sich der Fast Fashion Trend so weiter fortsetze, die gesamte Textilindustrie bis 2050 für ein Viertel des klimaschädlichen CO2-Ausstoßes verantwortlich sein werde. Aber es geht immer noch schlimmer bzw. schneller. Ultra Fast Fashion. Schluss mit der Wegwerfmode, so der Titel des Vortrags von Buchautor Frank Herrmann, den er am 11. Mai im Weltladen München hielt. Ultra-Fast-Fashion-Unternehmen haben keine Ladengeschäfte mehr, sondern verkaufen nur noch online. Das spart Zeit und Geld. Der britische Ultra-Fast-Marktführer ASOS soll pro Woche bis zu 4.500 neue Teile auf den Markt werfen. Der Produktionszyklus vom Entwurf zum fertigen Kleidungsstück soll nur noch bei 2 bis 4 Wochen liegen. Irrsinnig. Darüber soll es jetzt in den folgenden Ausschnitten aus dem Vortrag von Frank Herrmann aber gar nicht gehen. Vielmehr sprach er auch darüber, wie wir diesen Irrsinn entgehen können. Wie VerbraucherInnen, aber auch Politik, Unternehmen, NGOs gegensteuern können, damit ArbeiterInnen menschenwürdige Löhne erhalten, Umweltschäden und CO2-Ausstoß minimiert werden. Thank you. Zunächst spricht Frank Herrmann darüber, was Unternehmen tun können. Seine Antwort ist einfach: fair und umweltfreundlich produzieren. Er nennt einige Unternehmen, die das tun und darüber hinaus in Deutschland fertigen lassen.
Mano Mama zum Beispiel, die sitzen in Augsburg, hat der eine oder andere vielleicht schon von gehört. Die haben auch einen schönen Showroom in der Stadt. Augsburg ist auch eine schöne Stadt. Lohnt sich mal ein Ausflug dahin. Eine sehr nachhaltige, regional ausgerichtete, faire Produktion. Also die meisten Bestandteile der Kleidung stammen aus einer Umgebung von 300 Kilometer Radius um Augsburg, werden zum Teil von Menschen mit Handicap gefertigt. Auch Stellen, die überhaupt Menschen an, die auf dem normalen Arbeitsmarkt kaum Chancen haben. Also es können Langzeitarbeitslose sein, Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit Handicap. Und die kriegen alle mehr als Mindestlohn ausgezahlt dort. Ja. Also auch ein tolles Unternehmen. HempAge ist ein Unternehmen, das sich auf Hanfkleidung kombiniert mit Biobaumwolle spezialisiert hat. Die produzieren das so rum. Und Hanf wäre Teil unserer Lösung. Ja, also wenn wir mehr Hanf bei uns anbauen würden, weil Hanf ist eine anspruchslose Pflanze, eine billige Faser. Sie braucht keine Pestizide, sie braucht nur wenig Bewässerung, ja, und sie wächst auch bei uns. Sie war auch mal eine wichtige Faser für die Modeproduktion. Zum Beispiel wurden früher Schiffssegel aus Hanf gemacht, Jeans kann man gut aus Hanf machen, ja, also es wurden auch früher Kleidungsstücke aus Hanf gemacht. Das ist ein bisschen groberes Material, deswegen mischt man dann Biobaumwolle bei, aber für Jeans beispielsweise perfekt geeignet. Und HempAge macht eben solche Kleidung, die sind aber 10-mal teurer als Baumwollkleidung, ja, noch, weil es eben Kleinproduktion ist. Das ist immer noch das Schwierige bei alternativen Fasern, dass die leider doch noch um einiges teurer sind als die konventionellen Produkte. Stitch by Stitch ist eine Schneiderwerkstatt in Frankfurt. Die machen kleine Serien für die Nähen, also kleine Serien für lokale Start-up und Modelabels. Die integrieren dort geflüchtete Näherinnen und bieten ihnen eine duale Ausbildung. Auch ein schönes Projekt, wie ich finde. Und Mela Ware, die Firma Mela, das ist ein Kassler Textilunternehmen und die sind seit 2016 Partner von Fairtrade und die möchten soziale Standards entlang der ganzen Wertschöpfungskette etablieren, darunter eben auch diesen Existenzlohn. Ja, das ist so praktisch so ein Testballon, den Fairtrade jetzt auch macht und das geht über einen Zeitraum dann von 6 Jahren. Die müssen in 6 Jahren dann auch zu einem Existenzlohn kommen.
Gut, wenn Unternehmen in Sachen Fair Fashion vorangehen. Den Rahmen, in dem produziert und gehandelt werde, den aber müsse die Politik abstecken, sagt Frank Herrmann. Hier weist er zunächst auf das deutsche Lieferkettengesetz hin, das am 11. Juni 2021 verabschiedet wurde und am 1. Januar 2023 in Kraft treten wird.
Die Tatsache, dass Unternehmen verpflichtet werden sollen, Verantwortung für ihre Lieferkette zu übernehmen, das haben wir in Deutschland geschafft. Das ist aber ein sehr abgeschwächtes, weil die Lobby, die Industrielobby, die Wirtschaftslobby das stark gegen angestänkert hat. Und das EU-Lieferkettengesetz ist noch in der Mache. Das soll ein bisschen schärfer ausfallen als das deutsche jetzt in den ersten Entwürfen, was sehr zu begrüßen wäre, weil bei dem deutschen Gesetz ist es nur so, dass man seinem direkten Lieferanten gegenüber verantwortlich ist. Das heißt, die Arbeiterinnen und Arbeiter, die schwächsten Glieder in der ganzen Kette, sind weiterhin ungeschützt. Die können sich nicht irgendwo beschweren, da gibt es keine Beschwerdestellen, die verpflichtend wären. Ja, und wie machen die das? Die müssten sich an eine deutsche NGO wenden, die dort irgendwie tätig ist, um dann eine Beschwerde zu formulieren und über diese deutsche NGO dann irgendwie eine Klage anreichen. Oh, ja, das ist beim Klima klappt es in der Tat, gibt es solche Klagen, aber das ist furchtbar aufwendig und ist natürlich auch schöner für die Unternehmen, wenn die nicht klagen können, keine Frage. Ne? Wir schauen uns jetzt auch gerade noch die EU-Strategie für nachhaltige und kreislauffähige Textilien an. Die ist am 30. März verabschiedet worden. Und wichtige Punkte dabei sind, man möchte verbindliche Ökodesign-Anforderungen einführen. Man möchte die Vernichtung unverkaufter Textilien unterbinden. Und man möchte die Umweltverschmutzung durch Mikroplastik also verringern und einen digitalen Produktpass einführen. Das sind erstmal so Kernpunkte dieser neuen Strategie, die aber null auf soziale Probleme eingeht. Ja, da geht es jetzt wirklich nur um diese Kreislauffähigkeit, um Nachhaltigkeit, aber nicht um die soziale Problematik.
Den grünen Knopf, ein 2019 eingeführtes staatliches Textilsiegel, bezeichnet Frank Herrmann besser als nichts. Es sei ein Siegel, das weiterhelfen könne, aber darauf verlassen dürfe man sich nicht. Neben der Politik und der Wirtschaft können auf dem Weg zur fair produzierten Kleidung auch NGOs eine wichtige Rolle spielen. Zwei greift Frank Herrmann heraus, die Fair Wear Foundation und zunächst Greenpeace.
Das Detox-Commitment, das hat Greenpeace schon vor einigen Jahren ins Leben gerufen und hat jetzt nochmal eine Bilanz gezogen. Das hatten damals vor einigen Jahren 80 Unternehmen unterzeichnet, auch Lebensmitteldiscounter wie Aldi oder Lidl beispielsweise. Und jetzt hat in dem Detox Report 2021 Greenpeace die nochmal untersucht, 29 von ihnen, und festgestellt, dass es deutlich besser geworden ist. Also beim Thema Chemikalien bewegt sich was, endlich mal auch eine gute Nachricht. Ja. Allerdings ist noch viel Luft nach oben, es gibt noch viel zu tun, man ist auf dem Weg. Es geht ein bisschen langsamer, als man sich das vorgestellt hat, aber immerhin. Und die Fair Wear Foundation, für die, die davon noch nie gehört haben, ist eine unabhängige Non-Profit-Organisation mit Sitz in Amsterdam. Die ist 1999 von der Kampagne für saubere Kleidung, Gewerkschaften, NGOs sowie Vertretern der Industrie gegründet worden. Im Gegensatz zu so einem Siegel möchten die eine schrittweise Umsetzung der Verhaltenskodizes in den Firmen durch die Mitgliedsunternehmen überprüfen. Ja, das heißt, sie möchten nicht, dass einzelne Produkte zertifiziert werden, sondern sie möchten die Gesamtproduktion in einer Firma besser machen. Und das sind natürlich längere Schritte nötig, das dauert länger, aber es ist zielführender, weil was nützt Ihnen denn eine Firma, wo 5% der Mode fair produziert werden und die anderen 95 nebendran eben nicht? Ja, die ganze Firma sollte ja auch fair werden, wie es übrigens von der World Fair Trade Organization auch gefordert wird. Wer dort Mitglied ist, muss sich auch als Unternehmen zertifizieren lassen. Ja, wer ein Fairtrade-Siegel trägt, das ist ein Produktsiegel, da wird ein Produkt verkauft und man kann selber der größte Verbrecher sein, man kann trotzdem dieses fair gehandelte Produkt anbieten. Das ist nicht verboten.
Eine besondere Rolle spielen wir, die VerbraucherInnen. Wir kaufen ja Kleidung, sei es nun Fair Fashion oder Fast Fashion. Frank Herrmann findet, dass VerbraucherInnen eine ganze Menge tun können, wenn es um das Einkaufs- und Konsumverhalten geht.
Wenn ich in der Schule bin, immer öfter auch zum Glück, weil das ist ein wichtiges Zielpublikum natürlich. Dann muss ich immer dazu sagen, das wissen die Eltern, dass man Kleidung reparieren kann. Aber es ist so ein bisschen aus der Mode gekommen. Es ist auch deswegen aus der Mode gekommen, weil die Mode schlecht geworden ist. Die Qualität ist schlecht geworden. Sockenstopfen geht heute fast nicht mehr. Dazu taugt das Zeug einfach nichts mehr. Ja. Aber Kleidung kann man reparieren und diesen Schritt sollte man, ob es jetzt Upcycling oder Downcycling ist, was auch immer, erstmal unternehmen. Wir sind in diesem Kaufwahn drin und wir kaufen um des Kaufen Willens. Schauen Sie sich mal an, ich sehe das manchmal, wenn ich im Zug von Karlsruhe nach Offenburg, ich wohne in Offenburg im Badischen, zurückfahre. In Karlsruhe gibt es einen Primark und wenn dann Wochenende ist und der junge Teenager mit 5 Taschen in jeder Hand gefühlt juchzend in diesen Zug einsteigen, als hätten sie da den schönsten Tag ihres Lebens verbracht. Ja. Das sagt schon alles. Das ist auch Wegwerfmode natürlich. Ne. Oder man bestellt sich bei Zalando Klamotten fürs Wochenende, macht eine Zalando-Party, trägt die Klamotten und schickt sie dann wieder an Zalando zurück nach dem Wochenende. Auch das macht man ganz gerne. Warum auch nicht? Ne. Also kaufen, kaufen, kaufen ist ein Thema. Für mich ist inzwischen auch persönlich, wenn es geht, Männer haben da leider geringere Auswahlmöglichkeiten als Frauen, aber Secondhand ist definitiv die allererste Wahl. Wir haben hier in Deutschland so gute Secondhand-Ware, weil ja nur das Beste überhaupt noch hier bleibt. Ja. Schauen Sie sich mal die Kriterien. Gehen Sie mal einen Secondhandler und fragen Sie, was die Kriterien an Ihre Secondhand-Kleidung legen. Das ist fast nicht mehr zu erreichen. Das ist so, nach dem Kaufen müsste man es gleich schon wieder abgeben, ja, damit man es überhaupt Secondhand verkaufen kann. Wir haben halt auch viele, viele gute Kleidung. Stellen Sie sich bitte auch immer die Frage, egal wo Sie einkaufen, das betrifft jetzt nicht nur den Textileinkauf, wer bekommt denn eigentlich mein Geld? Ja, Sie kaufen irgendwo ein. Wenn Sie jetzt hier Lidl, Aldi, da vorne war glaube ich ein Aldi, den ich da gesehen habe, da einkaufen. Oder wenn Sie hier einkaufen, ja, die Schokolade, ist das ein riesengroßer Unterschied. Bei Aldi unterstützen Sie die reichsten Deutschen, ja, oder bei Lidl oder bei den ganzen großen Ketten, auch bei Konzernen. Es gibt aber viele kleine Läden, die andere Wege gehen, die sich bemühen und die sollte man einfach unterstützen. Und das ist eine private Entscheidung, die kann jeder treffen und damit auch was bewirken und verändern, wenn auch nicht die Welt retten. Aber das ist zumindest ein Weg, sich da immer mal kurz zu fragen, wer kriegt eigentlich mein Geld. Dann bitte auch, wenn Sie in diesen großen Modehäusern sind, immer nach ökofairer Kleidung fragen. Ökokleidung gibt es da mittlerweile. C&A ist zum Beispiel der größte Biobaumwollproduzent. Die haben sehr viele Produkte mit Biobaumwolle. Deswegen ist es jetzt noch nicht unbedingt ein toller Laden, weil auch da die sozialen Aspekte oft unter den Tisch fallen. immer wieder fragen, immer wieder triezen, weil wenn Kunden das nachfragen, werden die Unternehmen reagieren. Man glaubt immer nicht, dass es einen Unterschied macht, aber die sind heute sehr sensibel. Sie möchten keine Kunden verlieren. Sie können ihnen sagen, ist ja schön, ich kaufe gerne bei euch ein, aber wenn ihr keine ökofaire Kleidung anbietet, dann gehe ich leider dorthin, wo es welche gibt und ihr verliert mich als Kunde. Und Kunden zu verlieren ist für ein Geschäft immer das Allerschlimmste, was ihnen passieren kann. Und je mehr Menschen das machen, desto mehr Wirkung zeigt das auch. Dann eben diese Alternativmaterialien. Man kann ja Klamotten aus Zitronenschalen, aus Orangenschalen machen, aus Casein, einem Restprodukt der Milch. Auch daraus wird Kleidung hergestellt, aber in so kleinen Mengen, dass es eben noch keine Serienproduktion ist und das ist alles Liebhaberware, die halt teuer ist. Ne? Aber es gibt Möglichkeiten und das sind ja Restprodukte, darum geht es ja. Es wird auch Kleidung aus Altplastik hergestellt. Das ist immer noch besser, als wieder neue Ressourcen zu verbrauchen. Ja, also fragen Sie auch danach und bevorzugen Sie solche Kleidung. Wenn es um das Thema öffentliche Beschaffung geht, sollte man auch mal lokale Politiker befragen, wenn Wahlzeiten sind und dann öffentliche Veranstaltungen stattfinden, sagen, wie ist es denn hier so in München überhaupt mit der öffentlichen Beschaffung von Textilien für die Feuerwehrleute, für die Gärtner, für anderes Personal, für andere städtische Angestellten, stammt das denn auch aus fairer, nachhaltiger Produktion? Und dann müssen die Politiker halt mal erklären, warum nicht möglicherweise, weil es ist heutzutage erlaubt. Ja. Das Vergaberecht wurde da angepasst und man darf eben heutzutage nicht nur den Preis als Ausschlusskriterium nehmen, sondern eben auch das Thema Nachhaltigkeit mit einfließen lassen.
Dann schildert Frank Herrmann, welche Dimensionen die Entsorgung unserer Kleiderberge inzwischen angenommen hat.
Deutschland schmeißt jedes Jahr 1 Million Tonnen Altklamotten weg. Das sind 62.000 Lkw, wenn man die aneinander reiht. Dann hätten wir eine Kette von Flensburg bis Innsbruck. Jedes Jahr Kleidung, die wir in Altcontainer schmeißen, in Müll schmeißen, die halt vernichtet wird. In Europa sind es 5,8 Millionen. Und so wie wir hier gerade stehen, wir können 24, 25, 26 runterzählen. Jede Sekunde landet eine Lkw-Landung irgendwo auf einer Müllkippe, wird verbrannt, zerstört. Und bisher wird nur leider ein kleiner Teil dieser Textilien recycelt.
Und wer jetzt gedacht hat, dass es gut ist, Textilien in den Kleidercontainer zu werfen, die dann für einen guten Zweck weitergegeben oder als Second-Hand-Ware verkauft werden, sollte jetzt gut zuhören. Leider ist die Bilanz in diesem Bereich mehr als zwiespältig.
Afrika leidet inzwischen sehr unter diesen Altkleiderspenden. Es ist einfach zu viel. Ja. Es wird als Second-Hand-Ware deklariert für Afrika, aber es ist Schrott. Genauso wie wir es mit der Elektronik machen. Ja. Dann sind vorne im Zollcontainer ist Second-Hand-Ware, aber 80% ist hinten. Da guckt der Zoll nicht hin, weil da kommt er gar nicht dran. Der müsste ja den Container lösen. Da ist dann einfach nur noch Abfall. Und den kriegen die Afrikaner. Und das ist ungerecht. Ja. Und es nimmt Überhand, weil was passiert? Dort landen die Altkleidung dann auf offenen Deponien. Ja, die haben eben nicht diese Entsorgungsmöglichkeiten, die wir haben. Und ich finde es eh perfide, Menschen unseren Müll zu schicken. Ja, für den sind wir verantwortlich und sonst niemand. Ja, Punkt. Aber es landet mittlerweile halt auch offen in einer großen Müllhalde in der Atacama-Wüste im Norden von Chile. Der Müll wird um die Welt geschifft und irgendeiner nimmt ihn dann. Da können Sie sich übrigens super einkleiden. Also sollten Sie da mal Urlaub machen im Norden Chiles, würde ich da mal vorbeifahren. Also da ist, glaube ich, alles dabei, was das Herz begehrt. Also das ist Neuware, die da liegt, ja, übrigens. Ne? Wir reden jetzt nicht nur von altgetragener Ware, es ist auch Neuware. Und selbst dort, wo man diese Kleidung bisher weiterverarbeitet hat, in irgendeiner Form noch umgewandelt hat, das ist dann also Downcycling zu irgendwelchen Putzlappen oder Malerfliesen oder sonst was, selbst da ist die Qualität mittlerweile so schlecht, dass selbst das nicht mehr möglich ist und es auch nur noch Schrott ist, mit dem man nicht weiß, was man machen soll. Ja.
Was bleibt den VerbraucherInnen dann noch? Frank Herrmann hat einige praktische Vorschläge.
Sie können Ihre Kleidung A verkaufen natürlich und die Kleidung spenden. Es gibt mittlerweile viele bekannte Kleiderplattformen, die Sie auch kennen. Vinted, das war früher mal Kleiderkreisel, hieß das mal, die haben sich umbenannt. Es gibt aber auch kostenlose, es gibt Tauschmöglichkeiten, Tauschbörsen. Also es gibt da die verschiedensten Möglichkeiten, was zu machen. Auch bieten jetzt erste Händler. Und auch deswegen könnte man sie unterstützen, zu sagen, naja, die bewegen sich in die richtige Richtung. Vor allen Dingen VD halte ich als bei den Outdoor-Herstellern als eine der führendsten Marken in dem Bereich. Die geben sich da wirklich Mühe und sind beispielhaft. Patagonia macht so einen Reparaturservice. Armed Angels und ein paar andere, glaube ich, auch noch. Das ist jetzt auch keine komplette Liste natürlich. Dann denken Sie mal drüber nach, in Ihrem Stadtviertel oder in der Nachbarschaft, in der Schule oder wo auch immer eine Kleidertauschparty zu machen. Wir hatten jetzt wieder einen in Offenburg auch. Das war von irgendeiner Jugendorganisation, die das organisiert hatte. Und dann geht man einfach hin, bringt gut erhaltene, gewaschene, saubere Kleidung mit, die man nicht mehr tragen möchte, hängt sie an den Haken und nimmt sich irgendwas anderes mit, was einem gefällt, wenn was dabei ist. Und der Rest wird dann gespendet. Ja, und man trifft sich, ist so ein bisschen Get-Together, man kann keine kleine Party draus machen. Also ich finde es eigentlich schön. Man muss es ja auch nicht nur auf Kleidung beschränken, man könnte auch noch andere Dinge austauschen. Ja, das ist wichtig, glaube ich, heutzutage. Auf Flohmärkten werden Sie es auch häufiger finden, auch Secondhand-Kleidung. Und was dann noch übrig bleibt, da würde ich Ihnen, wenn Sie mal was in diese Altkleider-Container, die auch sehr umstritten sind, schmeißen. Vor allen Dingen stehen auf manchen noch nicht mal Adressen drauf. Ja, es gibt Kleidungscontainer, vor denen wird auch immer gewarnt, da steht noch nicht mal drauf, wer es kriegt. Oder es werden so Eimer vor die Tür gestellt. Auch da halten Sie bitte Abstand von. Das sind einfach kommerzielle Sammler, wie auch immer, die damit Geld verdienen, fragen Sie mich nicht. Aber von denen besser die Finger lassen. In jeder Stadt gibt es Container von der Verwertung. Das ist ein Dachverband von vielen, vielen Organisationen in Deutschland, die sich zusammengetan haben mit einer sehr informativen Webseite. Da findet man auch die genauen Standorte dieser Container und da ist auch genau erklärt, was damit passiert und für welche sozialen Projekte diese Kleidung dann verwertet wird.
Soweit Buchautor Frank Herrmann, der am 11. Mai im Weltladen München den Vortrag Ultra Fast Fashion – Schluss mit der Wegwerfmode gehalten hat. Mehr über Frank Herrmann erfahren Sie auf der Internetseite www.vereinkaufenaberwie.blogspot.com. Der Blog bietet aktuelle Infos rund um den fairen Handel, fairen Tourismus, faire Mode, faire Elektronik, faire Geldanlagen und Nachhaltigkeit. Im Frühjahr dieses Jahres ist im Münchner Ökom Verlag sein neues Buch »Der mächtigen Zähmung – Warum Konzerne klare Spielregeln brauchen« erschienen. Es hat 224 Seiten und kostet 20 Euro.
Noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefonnummer 480 2851. 480 2851. Für nur 5 Euro im Monat unterstützen Sie Ihr freies Radio auf der 92.4.
Wie zu Beginn der Sendung angekündigt, schauen wir jetzt genauer auf Unternehmen, die fair produzierte und gehandelte Kleidung anbieten. Und konkret schauen wir dazu auf das Fair Fashion Angebot im Weltladen München. Dort findet sich Ware von Global Mamas, Amauta, Nepalaya, Green Bomb und Melabär. Über diese 5 Marken bzw. Unternehmen, die fair gehandelte Kleidung produzieren oder produzieren lassen, haben wir mit Ati Lüttke gesprochen. Sie ist im Weltladen München zuständig für Fair Fashion. Los geht's mit Melaware.
Melaware hat vor allem Fair Fashion für Frauen und Männer. Dann haben sie Sneaker, Schuhe, Rucksäcke, Bauchtaschen, Mäppchen, Laptoptaschen, Mützen, Schals und Accessoires. Das ist die gesamte Palette.
Und wo wird produziert bei Mela?
Produziert wird in Indien. Mela ist auch Hindi und bedeutet gemeinsam handeln, was das Fairtrade-Konzept von Mela gut beschreibt. Und vielleicht ein ganz kleines Detail dazu. Es ist ganz schön, dass Mela jedem einzelnen Kleidungsstück einen Namen einer oder eines Mitarbeiters von Mela gibt und man dadurch auch merkt, dass eben Menschen dahinter stehen und nicht nur Maschinen.
Jetzt kommt die Gretchenfrage ja immer beim fairen Handel. Wie wird sichergestellt, dass die Produkte fair produziert und entlang der Lieferkette auch fair gehandelt sind? Und da gibt es bei Mela eine ganze Menge an Siegel und Labels. Ich zähle die mal auf. Da haben wir den Fairtrade Cotton Standard, den Fairtrade Textils Standard, GOTS und den grünen Knopf. Können wir die vielleicht mal so einem nach der anderen durchgehen?
Also grundsätzlich sind diese Siegel erstmal dafür da, dass die Verbraucherinnen eine Garantie haben, dass die Produkte fair produziert und gehandelt wurden. Und dabei gibt es Unterschiede, was den Schwerpunkt betrifft. Also die einen sind Sozialsiegel, das heißt, sie legen den Fokus auf die Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen von ArbeiterInnen. Und die anderen sind Biosiegel, das heißt, der Fokus wird vor allem auf den Schutz von Tieren, Klima und Natur gelegt. Und dann unterscheiden sich die Siegel auch nochmal in den Ansprüchen und Anforderungen und vor allem auch in den Kontrollen, wozu ich später dann nochmal komme. Genau, das Erste, was du jetzt erwähnt hast, war das Fairtrade Cotton Standard Siegel oder Label. Das wurde 2005 gegründet und ist ein Siegel, was nur für die Textilprodukte aus Baumwolle ist. Das heißt, es wird auch nur der Rohstoff Baumwolle bewertet und zertifiziert und nicht die gesamte Produktionskette. Genau, und das Fairtrade Cotton Standard Siegel ist ein Sozialsiegel. Wert wird vor allem darauf gelegt, dass kostendeckende Mindestpreise bezahlt werden für Bauern und Bäuerinnen. Das heißt, auch wenn es Schwankungen auf dem Weltmarkt gibt, dann bleibt der Mindestpreis für die Bauern und Bäuerinnen gleich. Und wenn sich der Preis auf dem Markt erhöht, dann wird auch mehr ausbezahlt. Wichtig sind auch langfristige Handelspartnerschaften mit den größtenteils kleinen Bauern und Bäuerinnen. Und der Weg der Baumwolle muss beim Fairtrade Cotton Standard Siegel komplett zurückverfolgbar sein. Ja, die ProduzentInnen müssen demokratische und transparente Organisationsstrukturen haben. Und genau, bei dem Siegel wird auch die ökologische Landwirtschaft gefördert oder betrachtet, aber es ist kein Biosiegel. Und 100% der verarbeiteten Baumwolle muss fair angebaut und gehandelt sein. Dann wird noch darauf geachtet, dass die ILO, also die Internationale Arbeitsorganisation, Kernarbeitsnormen eingehalten werden. Da zählen dann nochmal verschiedene Punkte dazu, wie zum Beispiel keine Zwangsarbeit, Abschaffung von Kinderarbeit oder Verbot der Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf. Und dann gibt es regelmäßige Kontrollen, die diese Einhaltung der Kriterien im Auge behalten und kontrollieren regelmäßig. Dann zum nächsten Siegel, das ist das Fairtrade Textilstandard-Siegel. Das wird für Bekleidung, Schuhe und andere Textilien vergeben. Und das deckt die gesamte Lieferkette ab, also es ergänzt das Cotton-Siegel. Und das ist auch ein Sozialsiegel, das heißt auch wieder, es geht auch wieder um Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen. Geht aber über die von der ILO, also der Internationalen Arbeitsorganisation, geforderten Grundprinzipien hinaus. Und als erstes Standardsiegel legt es auch einen festen Zeitrahmen fest, in dem zum Beispiel ein existenzsichernder Lohn ja wirklich ausbezahlt wurde. Das gibt es bei anderen Siegeln zum Teil nicht. Da haben die ProduzentInnen teilweise bis zu 6 Jahre Zeit und noch darüber hinaus die Standards umzusetzen, bekommen das Siegel aber vorher schon, was für den Kunden oder Kundin natürlich ein bisschen verwirrend ist. Also das Sozialsiegel, Fairtrade Textilstandard, sichert ab, dass die Arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz eingehalten werden, Zwangsarbeit und Kinderarbeit verboten sind, dass es Versammlungsfreiheit gibt für Arbeiter und Arbeiterinnen, dann zum Beispiel das Verbot schädlicher Chemikalien und die Verwendung von Fairtrade-Baumwolle oder anderen nachhaltigen Fasern. Und ganz wichtiger Punkt ist von dem Siegel, dass besonders Wert darauf gelegt wird, dass Trainings und Schulungen für MitarbeiterInnen durchgeführt werden oder angeboten werden. Also ein sogenanntes Fairtrade-Textilprogramm nennt sich das, wo es einmal um Arbeits- und Gesundheitsschutz geht, um Weiterbildung, aber vor allem auch um die Stärkung der Rechte der ArbeitnehmerInnen. Das Siegel Fairtrade-Textilstandard gilt eigentlich als ein ja, sehr glaubwürdiges und sozialverträgliches Siegel. Ja, dann gibt's noch das GOTS-Siegel, das Global Organic Textil Standard-Siegel. Das ist ein Bio-Siegel, das es seit 2002 gibt. Und ja, bei diesem Siegel müssen strenge ökologische Kriterien entlang der gesamten Produktionskette eingehalten werden. Und alle Produkte, die das GOTS-Siegel tragen, müssen mindestens zu 70% aus biologisch erzeugten Naturfasern bestehen. Wenn sie darüber hinaus bei 95% abdecken, dann haben sie auch eine besondere Kennzeichnung. Also man kann es am Siegel selber erkennen, wie viel Prozent aus biologisch erzeugten Naturfasern besteht. Zum Beispiel sind gentechnisch veränderte Organismen verboten oder giftige Schwermetalle und funktionelle Nanopartikel. Die Betriebe, die das GOTS-Zertifikat tragen, werden einmal jährlich kontrolliert. Und ganz wichtig ist auch, dass das nicht nur angekündigt passiert, sondern auch unangekündigt. Und dann als letztes Siegel noch der grüne Knopf, der 2019 von staatlicher Seite eingeführt wurde. Bis heute ein sehr umstrittenes Siegel, weil es einfach ja nur wenige Standards tatsächlich abdeckt und vor allem wenige Kontrollen. Nichtsdestotrotz ist es eine Möglichkeit, die faire Produktion von konventioneller Produktion zu unterscheiden. Und ja, es ist ein Anfang, der ausbaufähig ist.
Was habt ihr denn jetzt von Mela im Angebot? Erzähl doch mal.
Also bei Mela ist es so, dass wir zweimal im Jahr vorbestellen, immer jeweils eine Auswahl der Kollektion. Jetzt im Sommer haben wir vor allem T-Shirts da, Oberbekleidung für Frauen und Shorts, sehr schöne Shorts. Bei den Herren haben wir eben auch in allererster Linie T-Shirts und Shorts da und auch schon die ersten Longsleeves für den Übergang. Und im Winter, ja, kommen dann vor allem Strickpullover und Strickoberteile dazu.
Viele Menschen haben Vorbehalte gegen fairen Handel, nicht weil sie das nicht gut finden, sondern sie sagen, das kann ich mir gar nicht leisten. Wie schaut es denn preislich aus mit T-Shirts und sonst noch?
Also bei Mela ist es tatsächlich so, dass man T-Shirts schon ab 24 oder 26 Euro bekommt, was jetzt kein so hoher Preis ist oder eigentlich ein sehr angemessener für ein T-Shirt. Auch bei der Winterware, bei Pullovern, die liegen so um die 84 Euro. Und man darf da einfach auch nicht vergessen, es ist Bio-Baumwolle und es ist vor allem qualitativ sehr hochwertig produziert, wodurch man einfach einen nachhaltigen und langlebigen Effekt hat und es keine Mode ist, die man nach einem Jahr irgendwie wegschmeißt.
Und das sind jetzt noch, ich sage jetzt mal, die Restbestände für den Sommer und dann kommt bald dann die Winterware. Ich bin kein Fashion-Experte, sag's mir.
Genau, also wie gesagt, man ordert immer zweimal im Jahr vor, jeweils ein halbes Jahr vorher für die jeweilige Frühjahr-, Sommer- und Herbst-Wintermode. Unsere Herbst-Wintermode müsste jetzt jeden Moment kommen. Also wir freuen uns schon und warten schon, so in den nächsten 1 bis 2 Wochen sollte sie da sein und dann kommt sie Stück für Stück in den Laden.
Sagt Ati Lüttke vom Weltladen München über Melaware, ein Unternehmen, das mit vielen verschiedenen Siegeln garantiert, dass ihre Produkte fair sind. Aber so viel schon vorneweg, es müssen nicht immer Siegel sein, die das sicherstellen. Als nächstes schauen wir mit Ati Lüttke auf das Unternehmen Greenbomb.
Greenbomb ist ein Unternehmen, das in Halle den Unternehmenssitz hat und in der Türkei produzieren lässt oder produziert. Greenbomb hat in erster Linie Kleidung für Frauen und Männer und ein paar Textilien für die Küche. Besonders bei Greenbomb sind die ausgefallenen Prints, die die Kleidungsstücke zieren. Und bei uns im Laden sind vor allem die Fahrraddrucke der absolute Renner und Bestseller. Greenbomb-Produkte sind alle GOTS-zertifiziert, also das Bio-Siegel, was ich gerade erklärt hatte. Und darüber hinaus arbeitet Greenbomb sehr eng mit den ProduzentInnen in der Türkei zusammen. Das heißt, sie optimieren und entwickeln die Prozesse ständig weiter, also in den Bereichen Nachhaltigkeit und Wohl der ArbeiterInnen. Was ganz schön ist, auf der Website von Greenbomb kann man als Kunde oder Kundin bei jedem Artikel genau nachverfolgen, wo der Artikel herkommt, wo er produziert wurde und aber auch welchen Weg er dann genommen hatte, wo zum Beispiel ein Etikett noch angebracht wurde und wie der Lieferweg war. Also das finde ich sehr gut für die Transparenz.
Auch da natürlich gleich die Frage, du hast es ja jetzt schon angedeutet, wie garantiert Greenbomb, dass die Kleidung fair gehandelt ist?
Bei Greenbomb tatsächlich nur in Anführungsstrichen durch das GOTS-Zertifikat und eben durch diese enge Zusammenarbeit. Also Greenbomb selber schreibt auf der Website, dass sie ihre eigenen MitarbeiterInnen vor Ort haben in der Türkei, die einfach das Ganze mitbegleiten, die Produktion mitbegleiten und alles im Blick haben. Und das ist die Garantie. Also da sind jetzt eben nicht wie bei Mela eine große Anzahl an Zertifikaten, die verschiedene Bereiche abdecken, sondern es ist eigentlich eine Art Versprechen des Unternehmens, das aber wie gesagt auf der Website auch nachvollziehbar ist.
Du hast jetzt über Greenbomb vorhin schon gesagt, was da besonders gut geht, sind diese Cyclist-T-Shirts. Ich habe auch eins gesehen, deswegen finde ich es lustig, dass du das angesprochen hast. Das hatte so 4, 5 Streifen und da war so seitlich der Schriftzug Cyclist noch. Habt ihr das da?
Das haben wir leider nicht da, dafür viele schöne andere. Mit Fahrrädern, was ganz toll war jetzt im Sommer und was zum Glück noch einmal kommt jetzt im Herbst, ist ein T-Shirt mit Eselkopf drauf. Ja, natürlich im Cartoon-Style und das kam ziemlich gut an.
Das heißt, in erster Linie, Greenbomb, habt ihr T-Shirts im Laden?
Haben wir T-Shirts, genau, bei den Herren. Bei den Frauen haben wir auch im Frühjahr vor allem Oberteile. Nächstes Jahr werden wir da auch noch mal ein bisschen aufstocken im Angebot von Greenbomb. Momentan beschränken wir uns da auf die T-Shirts.
Und auch hier die Preisfrage, was kostet ein T-Shirt?
Das liegt so bei 34,90 Euro.
Dann ist Mela etwas preiswerter?
Etwas preiswerter, allerdings auch ohne Druck.
Als nächstes schauen wir auf Nepalaya. Was ist Nepalaya? Was bietet Nepalaya an?
Ja, Nepalaya ist ein 2009 gegründetes Familienunternehmen, das faire Mode, aber auch andere Produkte in Nepal produziert Und ja, ca. 20 MitarbeiterInnen hat, die in der wiederum eigenen Manufaktur produzieren, was sehr besonders ist, also nicht irgendwo fremd produzieren lässt, sondern tatsächlich selber produziert. Nepalaya produziert neben der Bekleidung für Frauen und Männer Artikel im Bereich Wohnaccessoires und Haushalt, also sowas wie Filzuntersetzer, Modeaccessoires wie Taschen und Schals und Klangschalen, Sitzkissen und ja, vor allem sehr, sehr viele Produkte aus Filz aus allen möglichen Bereichen. Besonders an dem Unternehmen Nepalaya ist, dass es Menschen einen Arbeitsplatz ermöglicht, die in der nepalesischen Gesellschaft ansonsten wenig Chance haben auf dem Arbeitsmarkt. Basu, der Geschäftsführer von Nepalaya, ihm ist es besonders wichtig, dass Menschen verschiedener religiöser und sozialer Zugehörigkeit miteinander arbeiten und am Arbeitsplatz keine Diskriminierung erfahren. Das heißt, dass er zum Beispiel MuslimInnen hat, ChristInnen, Hindus und auch Menschen aus der Kaste der sogenannten Unberührbaren. Und ja, die Arbeitswoche in der Produktionsstätte richtet sich nach den jeweiligen Religionen. Das heißt, MuslimInnen haben zum Beispiel freitags frei und es werden Gebetszeiten und Rituale in den Arbeitsalltag eingebaut, was eben auch sehr besonders ist. Und das Unternehmen Nepalaya zahlt Löhne, die über dem nationalen Durchschnitt liegen. Und ja, den Lebensunterhalt sichern und darüber hinaus auch Zusatzleistungen abdecken, also wie Kranken- und Unfallversicherung, Altersvorsorge und bezahlten Urlaub. Besonders gefördert werden Frauen bei Nepalaya durch Aus- und Weiterbildung, was einfach ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt enorm verbessert und ihnen auch die Möglichkeit gibt, aus traditionellen Rollenmustern der hierarchischen Unterordnung sich zu emanzipieren. Es wird auch vor allem unterstützt, dass Frauen von zu Hause arbeiten können, wodurch sie die Arbeit in ihren Alltag besser integrieren können. Und das ist vor allem für Frauen wichtig, die auf dem Land leben. Und genau, vor allem viele der Filzprodukte von Nepalaya herstellen. Absolut untersagt bei Nepalaya ist Kinderarbeit. Und ganz im Gegenteil, fördert und zahlt Nepalaya das Schulgeld für die Kinder der Angestellten.
Schauen wir auf die Produkte von Nepalaya und das sind jetzt nicht in erster Linie die T-Shirts, sondern was hat Nepalaya da bei euch im Laden?
Im Fashion-Bereich haben wir von Nepalaya in diesem Sommer sehr, sehr schöne Sommerröcke. Wir haben Freizeit- und Yoga-Hosen, die sehr bequem sind. Dann haben wir in diesem Jahr ganz neu Aladdin- oder Pumphosen genannt in verschiedenen Farben und auch tatsächlich für Kinder, was für uns ein bisschen Premiere ist, da wir ansonsten bisher keine Kinderkleidung haben. Ja, die auch sehr gut angenommen wird, vor allem in schönen Farben. Genau.
Was kosten die Kids-Pumphose, steht da? Bequem, luftig, alltagstauglich. Machen wir gleich mal Werbung. Was kostet die?
Die liegt bei 22,95 die Hose.
Und da drüben, das ist auch noch Nepalaya, das ist dann für die Erwachsenen, die sind aber keine Pumphosen, oder?
Das hier sind tatsächlich auch die Aladdin- oder Pumphosen, die liegen bei 32,95. Dann haben wir Freizeit- und Yoga-Hosen in verschiedenen Farben, die liegen auch genau beim gleichen Preis, 32 Euro. Und die Röcke von Nepalaya, wo wir tatsächlich jetzt nur noch ganz wenige haben, schon fast alles ausverkauft, die liegen bei 39,90.
Kommen wir nun zu Handtrade. Handtrade vertreibt fair und ökologisch hergestellte Mode. Und zwar unter anderem von Amauta und Global Mamas. Beide Marken führt der Weltladen München. Mehr dazu von Ati Lüttke.
Ganz kurz vorweg zu Handtrade. Das ist ein Unternehmen, was 2016 gegründet wurde von Gabi Ludwig und ihrem Mann Thomas Ludwig. Und Handtrade importiert und vertreibt ökologisch und fair produzierte Bekleidung und Accessoires von Amauta, Suritex und Global Mamas in Deutschland. Also ohne Handtrade würden wir nicht in den Genuss kommen von Global Mamas und Amauta vor allem. Zu Amauta, das ist ein unabhängiges soziales Unternehmen, das seit 1986 hochwertige Bekleidung und Accessoires aus Alpaka-Wolle entwirft und produziert. Produziert wird in Bolivien und Amauta besteht aus vielen Familien von KunsthandwerkerInnen, die sich einfach zusammengeschlossen haben. Die Arbeit findet statt mit manuellen Handstrickmaschinen und jede Strickerin oder jeder Stricker produziert sein Bekleidungsstück komplett alleine, was ja eine größtmögliche Selbstständigkeit und Transparenz garantiert.
Schauen wir auf die Produkte von Amauta. Was habt ihr da?
Die Amauta-Produkte bestehen eben in erster Linie aus Alpaka-Wolle und Baby-Alpaka-Wolle. Die haben wir natürlich vor allem im Winter. Jetzt im Sommer haben wir nur so Bolero-Strickjäckchen von Amauta da. Im Moment noch vorrätig zwei Farben. Die kommen aber auch tatsächlich dann im Herbst wieder in verschiedenen Farben. Im Winter haben wir wirklich eine große Palette an Alpaka-Strickwaren für Frauen und Männer. Über ja Strickpullis, Strickjacken, dann eine Riesenauswahl an Mützen, Handschuhen, Handstulpen, alles Mögliche aus Alpaka.
Auch hier die Frage nach dem Preis?
Genau, also die Strickjäckchen, die wir jetzt im Moment haben, wie gesagt, das ist 100% reine Alpaka-Wolle, liegt bei 149 Euro. Ist ein bisschen hochpreisiger, aber eben auch eine wirklich sehr hochwertige Qualität. So viel zu Amauta. Was Global Mamas betrifft, das Unternehmen wurde 2003 in Ghana gegründet. Die haben mal angefangen mit 6 Leuten und sind mittlerweile über 400 ProduzentInnen in 9 verschiedenen Gemeinden in Ghana. Global Mamas produziert Kleidung für Frauen, Männer und Kinder und Modeaccessoires. Gefördert werden vor allem Frauen und ich glaube auch beschäftigt, glaube ich, eigentlich nur Frauen, indem sie eine Ausbildung erhalten und damit selbst zum Familieneinkommen beitragen können beziehungsweise sich finanziell unabhängig machen können. Global Mamas versteht sich selbst als Fairtrade-Organisation, die 10 wichtigsten Fairtrade-Standards einhalten, selbst stetig weiterentwickeln und vor allem auch Aufmerksamkeit, also durch eine starke Öffentlichkeitsarbeit, für die Themen schaffen wollen, die Themen des Fairtrades. Alle Kleidungsstücke von Global Mamas sind handgebartigt und werden jeweils von einer Person genäht. Und an der Verarbeitung des gewebten Stoffes bis hin zum fertigen Kleidungsstück sind 3 Personen beteiligt. Jedes Produkt trägt bei Global Mamas die Namen dieser 3 Personen, die das Kleidungsstück hergestellt haben. Also das irgendwie finde ich auch schön, ist tatsächlich handschriftlich aufs Etikett geschrieben. Das heißt, man weiß immer am Anfang, wer hat es gebartigt, den Stoff, wer hat es genäht und wer hat es kontrolliert. Und das schafft einfach auch nochmal eine Verbindung und ja, man kriegt so einen leichten Bezug zu den Menschen, die einfach dahinter stecken. Und ich finde, das macht die Kleider und gerade diese Sommerkleider auch nochmal so ganz besonders, wenn man die trägt und weiß, wer das gemacht hat.
Dann schauen wir auf die Produkte von Global Mamas. Was habt ihr da?
Von Global Mamas freuen wir uns jedes Jahr im Sommer, immer wenn die Ware kommt. Das ist einfach eine sehr farbenfrohe Kleidung. Für Frauen haben wir ganz tolle Sommerkleider, ja, ich muss sagen, gehabt, weil jetzt auch hier wieder nur noch die Reste gerade hängen, die auch schön sind. Aber wir hatten sehr viel mehr. Genau, also Global Mamas besticht einfach immer durch diese Wahnsinns-Batik-Muster, die jedes Jahr neu entworfen werden. Die Farben werden jedes Jahr neu wieder ja, entwickelt. Und das ist wirklich einfach eine ganz tolle Sommermode, wo man einfach mit jedem Teil was Besonderes trägt und auch sehr auffällt auf alle Fälle.
Zum Schluss haben wir Arti Lüttke vom Weltladen München gefragt, wie die VerbraucherInnen wissen, dass die Kleidung von Amauta, Global Mamas und auch Nepalaya fair produziert wird. Im Vergleich zum vorhin besprochenen Unternehmen Melaware, das ganz viele verschiedene Siegel verwendet, verhält es sich bei Amauta, Global Mamas und auch Nepalaya anders. Auf den Internetseiten der Unternehmen kann man zu den Themen fairer Handel und faire Arbeitsbedingungen Verschiedenes lesen. Nämlich, dass das Unternehmen Handtrade, was Amauta und Global Mamas in Deutschland vertreibt, Mitglied im Bundesverband für fairen Import und Vertrieb Verband sowie anerkannter Lieferant des Weltladen-Dachverbands ist. Auf der Seite von Amauta liest man, dass das Unternehmen den MitarbeiterInnen ein gerechtes, existenzsicherndes Einkommen garantiert. Auf der Seite von Nepalaya wiederum erfährt man, dass die Firma nach den 10 Grundsätzen des fairen Handels, wie sie von der World Fair Trade Organization WFTO festgelegt werden, arbeitet. Und auf der Internetseite von Global Mamas steht, dass das Unternehmen durch die WFTO als fair zertifiziert ist. Arti Lüttke klärt uns auf, was das alles bedeutet und wie es einzuordnen ist.
Bei Mela ist es so, dass sie 4 verschiedene Siegel verwenden, was einfach dafür gemacht wird, dass wirklich alles an Fairtrade-Standards abgedeckt ist. Ich hatte es ja vorhin ein bisschen erklärt, die Siegel decken zum Teil nur bestimmte Bereiche der Produktions- und Lieferkette ab. Deswegen, wenn ein Unternehmen wirklich nach außen stellen möchte und vor allem für die Kunden und Kundinnen ganz klar nachvollziehbar zeigen möchte, dass es Fairtrade-Standards einhält, dann macht es absolut Sinn, auch verschiedene Labels zu verwenden. Es gibt viele Unternehmen im Fairtrade-Bereich, auch zum Teil seit 10, 20 Jahren etablierte Unternehmen, die verzichten auf diese Siegel, weil sie einfach sagen, die Siegel reichen ihnen nicht. Also dazu zählt zum Beispiel GEPA als eines der größten Fairtrade-Unternehmen Deutschland und europaweit. Also die finden einfach, dass die Standards, die dort abgefragt oder kontrolliert werden oder der Fokus nicht ausreichend ist, um wirklich 100% Fairtrade zu garantieren. Das heißt, die verzichten auch drauf, sage ich jetzt mal, diese Arbeit, die auch dahinter steckt, diese Labels zu bekommen. Das ist ja auch nicht so wenig, was man dafür machen muss, auch was man dafür zahlen muss und so weiter. Die verzichten darauf und sagen, wir haben unsere eigenen Standards, wir haben unsere eigenen Fairtrade-Organisationen, denen wir angehören, oder unsere eigenen Verbände, zum Beispiel der Bundesverband für fairen Import oder der Vertrieb Fairband, der zum Beispiel ein Zusammenschluss von ca. 40 kleinen und mittleren ImporteurInnen und HändlerInnen für fair gehandelte Produkte ist. Und die sagen, wir schließen uns lieber diesen Organisationen an und verpflichten uns im Rahmen dieser Organisation, also als MitgliederInnen dieser Organisation, die Fairtrade-Standards oder deren Fairtrade-Standards einzuhalten. Eine andere Möglichkeit ist, sich den Grundsätzen des fairen Handels der World Fair Trade Organization, der WFTO, anzuschließen, die eben diese Grundsätze klar definieren und auch Perspektiven in Aussicht stellen, wohin sich der faire Handel bewegen kann und sollte. Ganz wichtig für uns im Weltladen ist, oder vor allem für unsere KundInnen, dass alle Produkte, die wir im Weltladen haben, beim Weltladen-Dachverband gelistet sind im LieferantInnen-Katalog. Dazu zählen eben alle LieferantInnen, die wir jetzt gerade vorgestellt haben. Und in diesen LieferantInnen-Katalog des Weltladen-Dachverbands kommt man nur nach eingängigen Prüfungen. Das heißt, die Unternehmen werden vor der Aufnahme in allen Bereichen, also in den Standards oder in den Konventionen des Weltlanddachverbands überprüft und müssen diese zu 100% einhalten. Ganz wichtig ist auch, dass der Weltlanddachverband eben nicht wie bei manchen Siegeln LieferantInnen schon aufnimmt, wenn sie eigentlich die Kriterien noch nicht voll erfüllen und zum Beispiel sagen, ihr könnt sie in den nächsten Jahren umsetzen, sondern sie müssen schon erfüllt sein. Und das ist natürlich für unsere Kunden und Kundinnen eine große Garantie, dass Produkte, die sie hier im Laden kauften, diesen Standards wirklich entsprechen und nicht nur einem Teil davon entsprechen. Und die Prüfungen, die der Weltladendachverband durchführt, werden alle circa 2 Jahre wiederholt. Auch da gibt es unangemeldete Kontrollen. Und im Grunde genommen muss jeder Lieferant und jede Lieferantin von uns immer wieder neu beweisen, in Anführungsstrichen, dass sie die Fairtrade-Standards der Konvention des Weltladenverbands wirklich einhalten und umsetzen.
Heißt das, dass in der Regel die sozialen Standards hier in dem Bereich, den du jetzt geschildert hast, größer sind als jetzt zum Beispiel beim herkömmlichen Fairtrade-Siegel?
Ja, also es ist auf alle Fälle der Fokus auf die Lebens- und Arbeitsbedingungen von ArbeiterInnen weltweit sehr viel stärker nochmal als jetzt zum Beispiel bei Biosiegeln. Und genau, also da wird sehr viel stärker drauf geachtet. Es gibt eben diese 10 Grundsätze des fairen Handels, ja, wo zum Beispiel die fairen Handelspraktiken, also Handelspartnerschaften auf Augenhöhe oder langfristige Planbarkeit, was jetzt zum Beispiel in der Mode eine ganz wichtige Rolle spielt, ist, dass die Unternehmen die Möglichkeit haben, im Voraus planen zu können, wie hoch Produktionen ausfallen müssen. Ansonsten im konventionellen Textilbranche ist es so, dass geordert wird, viel mehr als zum Beispiel gebraucht wird und dann am Ende aber diese Mengen gar nicht abgenommen werden. Das heißt, die ProduzentInnen sitzen auf der Mode, sitzen auf den Produkten und müssen sie meistens vernichten und sitzen vor allem auf den Kosten. Und das ist ein großer Unterschied im Fairtrade, dass es eben diese Planbarkeit gibt, dass man frühzeitig abspricht, was man eigentlich braucht und dementsprechend erst produziert wird.
Soweit Arti Lüttke. Sie ist im Weltladen München im Stadtteil Haidhausen zuständig für Fair Fashion. Wenn Sie sich für faire Mode interessieren, dann gibt es auf der Seite münchen-fair.de viele Läden zu entdecken, die Fair Fashion im Angebot haben. Und damit sind wir am Ende der zweiten Sendung aus unserer Reihe »Wo München fair ist – AkteurInnen, Wege und Stationen des fairen Handels« angelangt. In der nächsten Sendung machen wir eine Tour zu Weltläden in München und dem Münchner Umland. Sendetermin ist Dienstag, der 30. August um 17 Uhr. Mitgearbeitet an der heutigen Sendung hat Tabea Meyer, verantwortlich war Dietmar Freitsmiedl, der sich jetzt auch am Mikrofon verabschiedet. Weiter geht es mit dem LoRa-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten.
Die eben gehörte Sendung wurde gefördert durch das Referat für Klimaschutz und Umwelt der Stadt München.